Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Schönen Freitagabend, gewohnt hier der Wochenrückblick, heute mit Christian Mucher, Verleger, Herausgeber, Medienexperte. Herr Mucher sagt danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Wird, glaube ich, eine kurzweilige Zeit jetzt werden, oder? War viel los in der Woche.
Ja, ich bin ja erst das letzte Mal vor 2 Wochen da gewesen, lieber Herr Nausner, und da haben wir... Hat sich einiges abgespielt, ja. Auch in meinen Kommentaren und Nachrichten und worüber reden wir?
Vorbei. Sie moderieren das. Ich mache jetzt mal die erste Frage. Was war gut in dieser Woche? Haben Sie es gefunden?
Gut war, dass die Menschen in diesem Land etwas durchschauen werden, was absolut übel ist.
Und was war schlecht, um auch das gleich
und
zu beantworten?
Schlecht ist, dass nicht jeder das durchschaut. Nein, Spaß beiseite. Ja. Es gab ja doch für mich ein... zumindest die Innenpolitik dominierendes Thema. Und das war natürlich die Befragung, das war natürlich Kickels Auftritt, mediengerechter Auftritt.
War es ein guter Auftritt? Partei, also unabhängig jetzt von Parteikouleur, war es ein Auftritt, wo man sagt, er ist Medienprofi, er hat das genutzt?
Er ist ein absoluter Profi, er hat eine eigene, ich glaube fast einstündige Presseveranstaltung gemacht, wo er das, was er dort vorhat zu sagen, präsentiert hat. Hat dann pointierterweise sich über den Seiteneingang hineingeschlichen und keine Journalistenfragen mehr beantwortet. Also der macht das schon sehr gekonnt und hat natürlich daraus einen großen Politauftritt gemacht. Aber wir können das alles, was dort gesagt wurde, meiner Meinung nach weitgehend vergessen. Was entscheidend ist, meiner Meinung nach, und zwar innenpolitisch entscheidend ist, ist die Tatsache, dass er in seinen Ausführungen angeführt hat, dass Bundeskanzler Nehammer ihm gegenüber für seine Frau interveniert.
Und das war, wir haben im Vorfeld schon ganz kurz darüber gesprochen, wie du sagst, ein absolutes Foul, oder? Ein No-Go.
Wir müssen jetzt eigentlich sagen, per du oder per
sie. Kennen uns
wir
so lange.
Kennen uns ewig. Und ich meine, dann sage ich mal, wir sagen dann immer vorher, sieht's mal einander bitte aus Höflichkeit. Also bitte, wir sind so lange per du. Schau.
War das ein böses Foul, oder? Nein,
das war ein
Tritt in die...
Nein, nicht nur ein rote Karte-Foul, sondern das war ein Foul gesperrt für die nächsten 20 Spiele.
Warum macht er das? Was bringt ihm das?
Nein,
schau,
da muss man mal...
Zur Erklärung.
Was ist
passiert? Ja. Was hat Herbert Kickl eigentlich gesagt über Nehammer und vor allem über die Gattin vom Bundeskanzler?
Es gab
damit
wir
die
Hörer,
die sich das einordnen können.
Sie hätte sich beim Sobotka nicht mehr wohlgefühlt und ob man da nicht irgendwas machen könnte. Zumindest habe ich das so verstanden, ins Innenministerium.
Sie hat einmal einen Job gefragt.
Zu wechseln als Jobanfrage. So. Definieren wir diese Art von Foul. Das ist, wenn man den Fußball hernimmt, wie ein Foul, wo jemand wirklich ohne den Ball zu spielen nur den Gegner spielt, ihm beide Beine mit einer Sensenbewegung wegrasiert und derjenige, welche bricht sich die Kniescheibe und spielt nie wieder Fußball. Also das ist in der Politik, wenn du sowas machst.
Hat es gegeben. Damals der Vater von Erik Haaland ist gefoult worden beim Fußballspiel. Gab es tatsächlich.
Erst bist du so fußballaffin.
Ja, natürlich.
Bist du Sportreporter
einmal? Ja, war ich auch einmal. Ja. Aber gab es tatsächlich.
Okay. Also wie auch immer.
Ja.
Schau. Wir stehen ja in einer sehr schwierigen Situation, weil ja jeder sich fragt, wie geht diese nächste Wahl. Im Moment ist es noch immer so, dass die FPÖ mit Herbert Kickl demoskopisch deutlich an erster Stelle liegt. Dann kommt lang nichts, dann kommt die ÖVP, dann kommt die SPÖ oder SPÖ, die ÖVP, dann kommen diese vielen Kleinparteien. Also ich meine, man muss ja mal davon ausgehen, dass wir uns langsam italienischen Verhältnissen nähern. Und natürlich ist die Frage, wird sich das ausgehen, entweder mit Kickl als möglicher Kanzler, lässt es der noch immer im Herzen grüne Bundespräsident zu, das ist ja eine Gretchenfrage. Und die zweite Frage ist dann, wie kommt die ÖVP aus dem Ganzen raus, wird sich die mit dem Vizekanzler zufrieden geben, passiert das überhaupt mit Nehammer?
Ja, du bist jetzt schon sehr weit in der Zukunft.
Ja, aber das sind ja die Voraussetzungen. Und jetzt muss man eines sagen. Nach diesem Brutalo-Foul von Herbert Kickl, das natürlich die Retourkutsche dafür ist, und das hat mir der SPÖ-Geschäftsführer Dr. Pröll auch ganz, ganz deutlich, Bundesgeschäftsführer, ganz deutlich signalisiert, der erklärte Hauptgegner der ÖVP ist Herbert Kickl, auf den schießt man sich ein.
Ja, das ist ja kein Geheimnis.
Und das ist jetzt die Retourkutsche. Und jetzt sind halt eine ganze Reihe von Dingen passiert, wo die ÖVP ganz schön blöd geschaut hat. Das Erste, was passiert ist, dass die Frau Bundesminister Raab diesen Racheakt gegen den ORF gestartet hat, wo sie gefordert hat, dass die, Gagen der Topverdiener beim ORF offengelegt werden. Übrigens ein sehr unfaires Spiel, weil es dort ja unheimlich viele Leute gibt, die nicht veröffentlicht wurden, aber auch in diese Kategorie fallen. Da kommen wir aber gleich
dazu. Da kommen wir noch dazu. Das wird ein eigener Punkt
sein
auch.
Und das Zweite, massive Attacken auf die FPÖ, auch diese Einsetzung dieser Untersuchungsausschüsse, wo man ja versucht, den politischen Gegner
wo man es medial versucht zu nutzen,
Medien wirksam auszuhebeln. Und da
aber
ist
nicht
jetzt,
gelingt, oder?
Und da ist aber das jetzt, ist, jetzt ist eine Retourkutsche, weil das ist ein Thema, da diskutieren alle drüber. Und das ist das Brutalo-Faule und die Point des Ganzen ist, und das ist, scheint mir logisch, solange Nehammer lebt, und er schätzt seine Frau sehr, wer das Umfeld kennt, also das verzeiht er dem Kickl nie. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt sein wird, dass zumindest unter einer ÖVP-Führung unter Nehammer nach der Wahl mit diesem Kickl Nehammer definitiv nichts zusammen macht.
Also ich glaub,
und das ist eine Zäsur.
Ja, also die Geschichte, aber man hat ja eben vorher schon gehört, mit Kickl auf keinen Fall.
Das sagen Alex, sie immer vor der Wahl. Das sagen sie immer vor der Wahl und nachher raufen sie sich zusammen.
Ja, aber jetzt generell zu dem U-Ausschuss. Das hast eingangs gesagt, wenn viele Leute sehen oder wenn sie die Augen öffnen, ist es dieser U-Ausschuss für die ÖVP nicht ein klassischer Schuss in den Ofen gewesen? Im Endeffekt ist ein ähnliches Bild wie beim Ibiza-U-Ausschuss, was dann eigentlich nur die ÖVPler aufgeplattelt hat, ein Instrument, um der FPÖ zu schaden. Bei mir haben heute im Radio zum Beispiel 72% unserer Hörer gesagt, im Echtzeit-Voting, die sagen, das wird eher der ÖVP schaden als der FPÖ. Wie ist da deine Meinung, also vom Politischen her?
Mir wird immer vorgeworfen, dass ich zu ausführlich und zu lange antworte. Darauf gibt es eine ganz, ganz kurze Antwort. Jeder Untersuchungsausschuss ist für jede Partei, die ihn betreibt, ein Schuss ins eigene Knie. Es bringt überhaupt nichts. Es ist kurz. Keiner sagt dort was. Wenn einer was sagt, wird er verurteilt. Kickl hat, also wirklich, ich glaube, minutenlang bitte verweigert, eine Antwort zu geben, ob er den Herrn Jenewein kennt oder nicht. Ich meine, was letzten Endes lächerlich ist, ja? Und ich meine, das heißt im Klartext, ich halte diese ganzen U-Ausschüsse nur für eine Geldvergeudungsaktivität und dieses Geld würde ich lieber den Obdachlosen geben oder dieses Geld würde ich lieber für was Sinnvolles einsetzen, als solche sinnlosen Aktionen zu starten. Aber reden wir noch einmal vielleicht, wenn ich das vorschlagen darf, über die ORF-Gehälter und
machen
mit
gleich.
Dem Herrn Kickl auf.
Ich würd ganz kurz noch gern bei der ÖVP bleiben. Da ist ja die Woche, man sagt ja teilweise fast so, ja, hold my beer, es ist ja noch was passiert. Hat der Innenminister die falschen Antworten gegeben bei Armin Wolf oder hat Armin Wolf die falschen Fragen gestellt, auf die der Innenminister nicht vorbereitet war? Du als Medienprofi, wie wertest du diesen Auftritt? Jetzt unabhängig vom Inhaltlichen, aber generell ist, also das, was sagst du als Medienprofi? Karner in der ZIP 2.
Ich habe das gesehen. Ja. Ich habe sogar live gesehen durch Zufall. Und ich muss sagen, und das passiert mir selten, ich habe nach ungefähr, ich glaube, 3 oder 4 Minuten wirklich weggezappt.
16 Minuten hat das gedauert.
Ja, ich habe nach 3, 4 Minuten habe ich es ausgehalten. Und dann habe ich weggezappt, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe dieses unvorstellbare Herumgerede des Herrn Karner nicht ausgehalten, der mir nie besonders brillant, eloquent oder stark gewirkt hat. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Armin Wolf hat auch gerade eine sehr, sehr schlechte Phase, weil nach diesem unsäglichen Aufrechnen, was ich ja für vollkommen krank gefunden habe, wo er sein eigenes Gehalt gegen das des ÖVP-Generalsekretärs hochrechnet und dann fangen die an, miteinander bitte darüber zu diskutieren. Bitte, ich sage jetzt was politisch Unkorrektes, wer hat den längeren? Es ist ja furchtbar, bitte. Also erstens, wenn dein eigenes astronomisches Gehalt, wie die meisten Österreicher glauben, was ja Unsinn ist. Ich bin nicht der Freund von, im Gegenteil, ich bin also wirklich nicht der Freund von Armin Wolf. Aber in einem muss ich sagen, als Anchorman hast du nun einmal diese Gage. Dazu können wir aber gleich kommen.
Genau, das ist das nächste
Thema. Und das
Thema
Zweite ist, wenn mir sowas passiert, dann mache ich es wieder Gradki und grab mir ein. Ich glaube, es hat keiner die Handynummer vom Gradki. Der Gradki hat sich nirgends dazu, zumindest habe ich es nicht gesehen.
Ein Salamihersteller hat es wahrscheinlich, nehme ich an.
Bitte?
Ein Salamihersteller.
Ein Salamihersteller. Ja. Und ich glaube, der hat sie eingebudelt und hat über sich irgendwelche Pflanzen pflanzen lassen, dass sie ihm nicht mehr pflanzen. Was auch richtig ist.
Ja,
bei
aber
manchen sind Dingen wir ja schon musst du es aussitzen.
Wir sind schon beim nächsten Thema, die astronomischen Gehälter. Hast du Verständnis, dass in der Bevölkerung so gut wie keiner Verständnis hat für diese Gehälter? Ich hab das noch nie so oft erlebt, dass wirklich Leute, die politisch nicht interessiert sind, aber als sie diese Zahlen gehört haben von Robert Grate, haben sie gesagt, sind die alle noch ganz dicht, letztendlich.
Naja,
also, unabhängig vom Marktwert.
Also ich habe dazu eine Fernsehsendung gemacht im ORF. Streitgespräch hat das geheißen, obwohl ich nicht gerne zum Streiten gehe, sondern lieber zum Diskutieren. Also mir gefällt schon der Sendetitel nicht besonders. Und das war irgendwie sehr schräg besetzt mit einem Soziologen, einer Frauengleichbehandlungsmanagerin und einem Rechtsprofessor aus Salzburg.
Also ich habe mich da irgendwie brutal langweilig.
Ich habe es eher aufgemischt, obwohl sie versucht haben, mir ins Wort zu fallen, als ich konkret geworden bin. Und ich habe mir dort erlaubt, ein paar Argumente zu bringen, warum ich persönlich diese Gehälter für nicht überhöht erachte. Machen wir es einmal am Fall von Robert Gradke.
Genau, das ist der Prominenteste. Der hat auch definitiv.
Aber fangen wir mal mit dem an. Der ORF, also ORF, Ö3 ist die Cash-Cow des ORF. Du weißt bestens als erfolgreicher Radiomanager, die haben 54 Millionen an Werbeerlöse. Diese 54 Millionen an Werbeerlöse, um sie für die Seher da draußen einmal verständlich zu machen, sind über 35% mehr als die gesamte Kurier-Verlagsgruppe an Werbung erlöst. Das ist ja gewaltig.
Ja.
So. Der wichtigste Moment beim ORF oder das wichtigste Momentum, ich nehme an, das ist auch bei deinem Radio Austria so, das ist der Morgen, das ist
natürlich
das Frühstück.
Ja.
Das heißt im Klartext, wenn Ö3 in der Früh dank dem Robert Gradki seiner Empathie, seiner brillanten Formulierungen, seiner guten Ideen, der Typ ist ja wirklich stark, muss die ja mögen, und der Tatsache, dass die Menschen ihn lieben, nur 5 oder 6 Millionen von die 54 Millionen hereinspielt, dann ist der jeden Cent seiner 444.000 Euro wert. Ja. Ich habe eine sehr, sehr wesentliche Kraft in meinem persönlichen Umfeld gehabt und die hat das Doppelte angeboten bekommen und ich habe ihr das gleiche angeboten.
Aber
dann, wo jetzt wirklich gehen, dann lass du es halt ziehen.
Ich weiß, du verteidigst den Robert Gradke, du verteidigst
Nein, ich rechtfertige das im internationalen Vergleich einerseits, in der Ratio für das Unternehmen andererseits und in der Relativität.
Ja, schau, Alex, das sei unbestritten.
Lass mich noch zwei Sätze dazu sagen. Ich habe größtes Verständnis, wenn ein Bäcker, der um 3.45 Uhr aufsteht und 1.450 Euro netto oder 1.750 Euro netto im Monat verdient, stinksauer ist, dass der Robert Gradke, der eine Dreiviertelstunde später aufgeht und da dem Wecker ein bisschen was umeinander rät, 444.000 Euro kriegt. Nur diese zwei Dinge sind nicht zu vergleichen.
Nein.
Und wir haben zwei Dinge, die in diesem Land überhaupt nicht passieren. Die da oben sind meiner Meinung nach zu teuer bezahlt. Und die da unten schätzen wir und wertschätzen wir viel zu wenig. Es ist unvorstellbar, wie schlecht Pfleger bezahlt werden, wie schlecht Krankenhauspersonal bezahlt wird, wie schlecht bitte unsere Hilfskräfte bezahlt werden, wie schlecht bitte die Menschen in diesen Bereichen bezahlt werden. Das muss offengelegt werden, die Gehälter. Und ich glaube, wenn das durch alles durchgeht, dann kann das was verändern. Aber im Fall Gradki, Weißmann und Pius Strobel ist das eine depperte Neiddebatte, wo halt ich immer dasselbe sage, der Neid ist die stärkste Bewegung in Österreich. Wenn wir den wirtschaftlich positiv nutzen könnten, dann wäre doch unser Export höher als der von China.
Ja. Oder wie sagt man so oft, wenn man Dummheit in Geschwindigkeit umrechnen könnte, müssen viele Leute bergauf bremsen. Lassen wir mal den Gradki weg. Weil, ich sage mal, das Hauptthema für viele Leute ist ja, glaube ich, dass es ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, das wir bezahlen. Marktwert ist ja unbestritten bei Robert Gradke. Aber warum ist der Pius Strobel so viel wert?
Weil er für das die Sicherheit... Nein.
Ja, bitte, dann erklär mir das.
Warum hat ein 300 Millionen Euro Bauprojekt begleitet. Neben vielen anderen Tätigkeiten, die er dort macht.
Ja.
Jeder, der jemals in seinem Leben baut, ich habe jetzt ein blödsinniges Büro mit 69 Jahren umgebaut und da haben wir eine ganz, ganz genaue Kalkulation gemacht, ja. Und da geht's schnapp. Und du bist so schnell 15% drüber, so schnell brauchst du gar nicht schauen. 15% von 300 Millionen sind 40 Millionen Euro. Entschuldige, warum soll der Herr Pius Strobel, wenn er das in der Zeit fertiggestellt hat, und wenn das bitte ohne irgendeine Kostenüberschreitung durchgeführt wurde, was eine hervorragende Managementleistung ist, warum soll ich dem nicht eine halbe Million dafür zahlen? Der hat denen aber mittel nix bitte 15 Millionen erspart. Du musst ja immer eine Relation sehen. Mhm. Auf der anderen Seite, kein Mensch sagt, wir haben jetzt die Haushaltsabgabe, aber kein Mensch sagt, dass man eigentlich jetzt deutlich weniger jeder Einzelne zahlt als vorher.
Ja, aber es gibt viele Leute, die wollen gar nichts bezahlen.
Das ist schon okay, aber also, dann haben wir halt kein ORF mehr. Ne?
Oder, ja, wir haben halt ORF in der Form.
Oder wir haben halt einen ORF, wie ihn sich die FPÖ vorstellt, dass der von der Politik finanziert wird.
Ich kenne so viele Leute, die kommen nicht von der FPÖ, die brauchen trotzdem Melkor mittendrin nicht 15 Mal am Tag auf dem ORF.
Ja, schau Alex, mich brauchst nicht überzeugen. Ich glaube, dass die Haushaltsabgabe eine nicht unvernünftige Lösung ist, weil ich im Gegensatz zu so manchem anderen, der sagt, das brauche ich eh nicht mehr, das schaue ich eh nicht mehr, der Meinung bin, dass wir starke Medienhäuser in Österreich brauchen. Und wir haben ja, entschuldige, das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt und es wurde toleriert, wir haben ja nur drei große starke in Österreich. Wir haben den Österreichischen Rundfunk und da soll durch diese Qualität, durch die Breite, auch durch die Größe dieses Unternehmens eine möglichst objektive, flächendeckende, gute Berichterstattung gewährleistet sein. Wir haben die Austria-Presse.
Naja,
das ist die Frage. Also so schlecht
laut
ist
Umfragen,
das.
Laut
so schlecht ist das nicht. Schau, der Alex Rabitz hat zu mir immer das Survey gesagt.
Ja.
Der Alex hat gesagt, Christian, weißt du, was das Problem ist? Bei mir beschweren sie sich alle. Hat er mir angerufen und gesagt, du, heute haben sich vier politische Parteien bei mir beschwert. Sag ich, na, bist fertig? Sagt er, nein, ich bin zufrieden. Sag ich, warum? Sagt er, schau, wenn alle vier sich beschweren, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Wenn sich nur mehr einer beschwert, dann machen wir es falsch. Ja. Der Alex Rabitz, der übrigens auf mehrere Fragen von mir zur Gewaltsdebatte, weil ich habe am Montag dem Roland Weismann geschrieben und ihm geschrieben, lieber Roland, du hast das sehr gut gemacht mit deinen Interviews in den großen Zeitungen, hat ihn auf OE24 großes Interview gegeben, Krone großes Interview gegeben, Kurier großes Interview gegeben, wo er sagt, wie das mit dieser Gehaltsdebatte zu verstehen ist. Und ich sage, vielleicht warst du ein bisschen zu großzügig und steigbügelhalterisch unterwegs, nicht expressis verbis deutlicher zu sagen, dass diese Gehälter eigentlich unter Alex Rabitz verhandelt wurden. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, lieber Christian, naja, der ORF wird da halt jetzt durch die Gegend getrieben. Ich hoffe, dass mit meinen Interviews jetzt die Diskussion vorbei ist. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, lieber Roland, ich wette ein Jahresgehalt von mir, und jetzt sage ich was Freches, meinen Sie es höher als eins, dass, ich bin ein Unternehmer, ich wette ein Jahresgehalt von mir, diese Diskussion um den ORF und um die ORF-Gehälter, die rennt weiter bis zur Wahl. Und zurückgeschrieben hat er mir dann, wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß, ich habe recht. Mhm. Da hat jetzt die Frau Bundesminister Raab mit einem Racheakt am Österreichischen Rundfunk der eigenen Partei, nämlich der ÖVP, einen furchtbaren Tort angetan. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, es wurde nie bestritten, weil ihr Pressesprecher ist mein Zeuge. Ich habe sie getroffen, ich glaube, da hatte sie ein türkises Sakko oder ein türkises Kostüm an.
Ja.
Und sie hat mir dann erzählt, was sie alles vorhat und wie es die Medien aushebeln wird und wie es die Budgets kürzen wird und Medientransparenzgesetz. Und ich habe sie dann schon gesagt, Frau Bundesminister, Sie sind sehr, sehr mutig. Ich empfehle Ihnen, sich zu diesem türkisen wunderbaren Kostüm, auch einen türkisen Sarg zu bestellen, weil sie werden sich mit allen Medienhäusern Österreichs anlegen und sie werden sie alle durch die Gegend prügeln. Das ist gar nicht so sehr passiert, habe ich mich geirrt, aber was passiert, dass jetzt Ihr Vorstoß, der den ORF dazu gezwungen hat, das offen zu legen, dazu geführt hat, dass die FPÖ gewaltige Wahlkampfmunition gegen die ÖVP hat, weil, wie du richtig sagst, der Löwenanteil der Menschen in diesem Land, das muss man statistisch, da hilft auch keine verfälschte Statistik, wo auch immer, zu ergeben, die Mehrheit der Österreicher lehnt eine Haushaltsabgabe, eine Zwangsabgabe in dieser Form ab.
Ja, Also ich glaube, das ist unbestritten. Das zeigen ja auch wirklich alle Umfragen letztendlich. Ja, damit zu einem weiteren spannenden Thema diese Woche. Es ist ein Krimi, es ist ein Spionagekrimi. Jetzt bist du jemand, der wahnsinnig versiert ist, der informiert ist, der belesen ist. Um was geht's bei Gisdort und Co.? Kannst du mir das zusammenfassen? Ja. Jetzt ganz ehrlich, jetzt nicht, weil ich dir aufs Glatteis führen möchte, aber das ist doch flood the room with shit, wie man sagt, oder? Also im Endeffekt von allen Seiten.
Entschuldige, wenn ich Alter sage, aber wir kennen uns schon so lange, Alter. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kann ein paar Anekdoten.
Es kennt sich niemand aus.
Nein,
in Wirklichkeit,
also,
oder?
Das Erste ist, entschuldige, wir sind ja bei allem Respekt vor dem Bundesheer, aber als militärische Macht und als militärischer Machtfaktor sind wir, um es unprätentiös zu formulieren, Lulu. Entschuldige. Also ich frage mich dauernd, was gibt's da
Luft
zum Ausspionieren?
Luftabwehrsystem.
Aber, Und jetzt kommt das Aber. Österreich ist und war natürlich immer der dritte Mann.
Genau.
Wir waren immer.
Hat es übrigens auf Platz 3 der Charts in den USA geschafft, lange vor dem Falco.
Das musst du wissen.
Ja, das weiß ich, das weiß ich.
Als Platz 3
in den US-Billboard-Charts, glaube ich, 1953 war es. Aber zurück zu uns.
Aber da fällt mir aber zum Falco ein, das muss ich jetzt. Also, der Falco hat mir einmal den Neid in Österreich erklärt und hat mir gesagt, was Mucher, überall auf der Welt, bei der Gehaltsdebatte, das will ich noch ergänzen, sagen die Leute, wenn es um einen Neid geht, der hat was, was ich nicht habe und das hätte ich gern. Sagt, das ist in Ordnung. Mhm. Aber der Falco hat mir erklärt, ich erkläre dir jetzt den österreichischen Neid. In Österreich sagen
warum hat er das?
Der hat was, was ich nicht habe. Nein. Und das passt mir nicht. Mhm. Und das ist dieser Neid, der so tief sitzt, dass man es jemand anderen nicht einmal gönnt.
Ja.
Und das Gönnen ist aber bei der Spionagegeschichte auch sehr wichtig, weil wir ja hier eine der Welthauptstädte des Treffpunkts von allen Geheimdiensten sind. Und ich habe einen sehr, sehr lieben Freund, der sehr geschätzt von mir ist und sich sehr, sehr gut auskennt und in diesem Polizeibereich sehr, sehr vernetzt ist, auch in seiner Familie Leute hat, die auch beim österreichischen Geheimdienst waren. Ich werde jetzt mich hüten, einen Namen zu nennen.
Herr Gott behüte.
Der mir vor einigen Tagen bei einem Café gesagt hat, was Christian, das war früher Polizeiangelegenheit. Mhm. Kaum ein Polizei wichtiger, sage ich einmal, ich will jetzt nicht Offizier sagen, der nicht daraus sein Körperlgeld bitte sich gemacht hat, dass er das weitergegeben hat. Ich möchte die Menschen da draußen bitten, wenn Sie Erfahrungen haben oder wenn Sie Wissen haben oder wenn Sie von jemandem wissen, der auch schon in Pension war, wie das früher gerannt ist oder wie das rennt, schreiben Sie mir doch gerne auch anonym an christian@mucher.at. Ja,
aber
Sie haben
Informantenschutz.
So na Moment, und das ist ja weitergetragen worden, diese Tradition. Und nun muss man dazu sagen, ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Schule. Ich kenne natürlich, weil meine Frau Russin ist und ich habe denen ein paar Mal, da war noch kein Krieg und waren noch keine Probleme, gebeten, um mir zu helfen, dass ich meine Schwiegermutter da aus Russland hereinkriege. Da musst du ja nachweisen, dass du die einladen kannst, dass ich mir das leisten kann, dass die eine Unterkunft hat, dass die nicht verhungert und dass die auch nicht arbeiten will. Nein, die lebt gern zu Hause. Habe ich den russischen Botschafter geboten, mir zu helfen und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und er ist ein hochintelligenter, hochgebildeter Mann, der natürlich ein Homunculus von Putin ist, sonst würde er ja dort den Job in Österreich nicht machen, klarerweise.
Logisch.
Ja. Und ich habe auch seit dem Kriegsbeginn mit ihm nicht mehr kommuniziert. Aber er hat mir ganz knapp vor dem Kriegsbeginn mich angerufen und mir angeboten, dass ich ein Treffen haben könnte mit dem obersten Chef des russischen TV-Senders, der ja dann verboten wurde.
RT Deutschland. Oder genau, ja.
Genau. Und ich habe dann überlegt und gesagt, okay, also der soll kommen. Habe gesagt, ich komme nicht in die Botschaft, weil ich gewusst, die zeichnen das auf. Und habe den dann zu mir nach Hause eingeladen. Und der kam dann zu mir und hat 1,5 Stunden mit mir gesprochen und hat mir über RT erzählt, wie viele Mitarbeiter die haben. Die haben ein zweistelliges, fettes Millionenbudget.
Ja, ich habe mal einen Übertragungswagen hier gesehen, das hat ausgesehen wie aus Man in Black im Endeffekt.
Unvorstellbar. Ja. Denen haben sie damals den Satelliten abgedraht.
Ja.
Und sage zu ihm, und was ist da? Wir haben noch einen zweiten. Der ist in Ostdeutschland aufgewachsen oder hat in Ostdeutschland studiert, glaube ich. Blendend Deutsch gesprochen, dialektisch super unterwegs. Und dann ist etwas relativ Blödes passiert, weil dann hat er angefangen, mir alle Fragen zu stellen über Österreich. Mhm. Und das waren ja aber die intimsten Fragen in Bereichen, die im Ibiza-Video geschwärzt sind und wo ich die geschwärzten Stellen kenne.
Ja.
Und die sind im höchstpersönlichen Bereich, und du weißt, was das heißt, höchstpersönlicher Bereich heißt, wenn jemand, der sehr bekannt ist in Österreich...
Es geht um private, intime Einblicke, die aber nichts mit der Staat, mit der staatlichen
Sicherheit... Ein Bandscherl hat, ja, was niemand will, dann darfst du es nicht schreiben, darfst nicht drüber reden, darfst du es nicht sagen, weil das ja kompromittierend wäre. Wird es dann gebracht, ist derjenige welche hin, aber gebracht werden aber darf es nicht, deswegen wird es geschwärzt.
Ja.
Und da hat er mir Stück für Stück eine dieser Informationen nach den anderen serviert und gefragt, was ich davon halte. Und ich war da so vorsichtig wie noch nie in meinem Leben. Und jetzt muss man dazu sagen, es tut mir leid, mein lieber und lieber Herr Botschafter, mein Wohnzimmer ist videoüberwacht.
Ja.
Ich habe diese gesamte Geschichte mitgeschnitten, damit mich niemals irgendjemand ausbremst. Ich habe das noch.
Jetzt hast du aber verraten, dass das Video überwacht ist.
Nein, ist ja alles in Ordnung.
Ja.
Weil das mache ich ja sonst bei meinen Gästen, um Gottes Himmels Willen, niemals. Und da habe ich gesehen, wie die arbeiten. Und aber das, wie gefernst das von dem angelegt wurde, um mich auszu... Und er sagt dann zu mir, Mucha, Sie zählen doch zu einem der bekannteren Leute in Österreich, haben viel Einfluss, haben Medien. Warum haben wir Sie noch nie kontaktiert? Und das heißt in anderen Worten, warum haben wir Sie noch nie angeworben? Sag ich, na, weil jeder, der meinen Leitartikel liest, weiß, dass ich unangepasst bin, dass ich als Spionage, als Spion nicht taug und dass ich auch keine Geheimnisse verraten würde. Aber ich glaube, das ist aber das, was ich dazu beitragen kann.
Aber
die arbeiten immens professionell.
Es ist ja eine spannende Geschichte.
Der hat, glaube ich, was hat der kassiert im Jahr? Ich glaube, 70 oder 80.000
Euro. Das ist ja auch, man hört, glaube ich, 90.000 Euro das im Jahr.
So viel eigentlich für Geheimnisverrat. Die Handys hat er angeboten.
Ja, aber was hat er denn verraten? Das ist die Frage. Man, wenn wir jetzt wissen, wie die eine Mitarbeiterin von Herrn Sobotka, die das Handy verloren hat im Wasser, mit wem sie da kommuniziert hat oder was, das wollen 7 Jahre später jetzt die Russen wissen. Also das, wenn interessiert.
Ich glaube nicht, dass das 7 Jahre später die Russen
wissen. Nein, es ist vor 7 Jahren passiert bei den
ersten Schulen,
oder?
Nein, letztendlich.
Aber es wurden ja auch, was ich ja viel, viel bezeichnender finde, ist mir die Rede von diesen Sina-Laptops. Alles gut und schön.
Die gibt es nur in Österreich und wurden von einem journalistisch tätigen...
Weißt du, wer es ist? Wer es hat?
Na,
du bist ja gefragt worden, ob du den hättest auch, oder?
Ich habe keinen.
Ja, aber
ich weiß nicht, was das ist.
Was ja viel Ärger ist, eigentlich bei der Hausdurchsuchung damals im BWT, da wurden ja Festplatten gefunden.
Ja.
Und auf diesen Festplatten waren unglaublich viele Unterlagen, die im Zusammenhang zu bringen sind mit dem Club of Bern. Also im Endeffekt in dem Berner Club. Ja, und das ist eigentlich die Geschichte, wo man sich denkt, warum machen eigentlich Mitarbeiter...
Das kann ich erklären, das ist ganz schnell erklärt.
Warum machen die ein Backup?
Das ist ganz einfach.
Es geht und was ist damit passiert?
Nein, oder? Es geht immer um dasselbe. Und dasselbe heißt, es gibt Netzwerken im positiven Sinn und es gibt Netzwerken im negativen Sinn. Und wenn du durch Geheimnisse, die vor allem Polizei bekannt sind, und wo ist Polizei bekannt? Der prügelt seine Ehefrau, er schlägt seine Kinder, er ist bitte bei Rot über Kreuzung gefahren und hat eine Fußgängerin tödlich verletzt. Verstehst du, was ich meine? Und steht aber in der Öffentlichkeit und das wurde kaschiert. Wir wissen doch, was in Österreich alles bitte unter den Tisch gekehrt wird.
Geht heutzutage nicht mehr so mit dem EKI-System, da muss man schon aufpassen.
Also glaube mir, mein Lieber, es geht noch immer.
Du sprichst im Fernsehen jetzt über Korruption?
Ich spreche über unzählige
Beispiele. Nein, ich frage nur.
Entschuldige vielmals. So.
Ja.
Und worum geht es jetzt? Es geht nur um eine einzige Sache, Alex. Leute erpressbar machen, über Leute höchst dramatische und unangenehme Details zu erfahren, mit denen diese Leute dann laufend bitte an der Stange gehalten werden, um Weiteres zu
Man sagt immer, es gibt 3 Sachen, wo man jemanden zum Spionieren bringt. Das ist das Ego, das ist Geld oder wie du eben sagst, Erpressung auch.
Aber es gibt noch ein Viertes.
Ein Viertes?
6.
Ja, das, wie nennt man das, eine Honigfalle, oder? Nannte man das früher? Darf man das heute oder muss man das gendern? Ich weiß es ja nicht. Aber
ist das Honigfalle?
Ich glaube, das war eine Honigfalle. Honigfalle. Nannte man das oder früher auch in den...
Ja. Wer hat der englische Minister geheißen?
Ja, ja. Ja, das ist aber ewig.
Freut uns jetzt beide nicht ein.
Nein, das war vor meiner Zeit. Ja, ganz genau. Da gab es ja auch einen riesigen Skandal. Du meinst, ein englischer Minister...
Genau, und einen deutschen Film, ja.
Ja, mit einer russischen Spionin. Ich sehe schon, wir sollten eine eigene Sendung mal machen über Cinematografie und Co.
Nein, Frau, diese in Russland gebürtige Ekaterina wurde ja immer als Spionin bezeichnet. Ja. Nur was kann die bei mir ausspionieren?
Spionin der Liebe quasi.
Aber in die Honigfalle bin ich natürlich
gedacht. Das hast du jetzt zugesagt. Aber im Endeffekt, wir wissen, dass wir nichts wissen über den Fall Ott. Da ist so viel. Oder abschließend jetzt wirklich, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ist im Endeffekt, es gibt so viele Versionen, dass man eigentlich nicht mehr weiß, um was geht's eigentlich. Deswegen war meine Frage, ob du weißt, was wurde ausspioniert? Was haben die spioniert?
Ich sag dir es ist, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, und das sagen mir auch die, die darüber Bescheid wissen, dass es hier immer nur darum geht, Leute abhängig zu machen, Leute auszuhebeln und darüber dann das, was die wissen, zu bekommen. Ich glaube, das Geheimnis von Spionage heißt immer, Multiplikator, Netzwerke bilden und sehen, was passiert. Und ich glaube, mehr als wie viel Panzer das österreichische Bundesheer hat oder wie unser, wie heißt das,
Gold. Das kann man, glaube ich, sogar parlamentarisch, wir sind ja parlamentarisch.
Ja, kann man viel einsehen. Mehr interessiert die, was machen die anderen, die hier in Österreich auch ihren Unterschlupf gefunden haben. Und da gibt es natürlich viele polizeiliche Ermittlungen. Da gibt es viele Ermittlungen von unserem Schutz. Und das sind dann Informationen, die sind natürlich spannend. Was machen die Amerikaner? Was machen die Briten? Was machen die, keine Ahnung,
Russen? Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Was macht die Ukraine hier in Österreich? Ja. Also das ist schon sehr spannend.
Ja. Ein abschließendes Thema habe ich noch, da warst auch du selbst das Thema, nämlich Marko Arnautović und unser Nationalteam mit dem Trikot. Da hast du ja ein böses Posting abgesetzt und hast ihn quasi mit einer Putzfrau verglichen.
Nein, das ist ja eine kalte, nackte Fehlinformation von deinem Haus, von deinem Verlagshaus. Ich bin gegangen auf den ÖFB.
Ja, und da gibt es ein Foto von Marko Arnautović.
Und da gibt es ein Foto von Marko Arnautović, wo er, glaube ich, in der rechten Hand so drüber gehängt, hat er das Auswärtstrikot, das türkis ist.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, der Kurz ist nicht mehr Kanzler, warum die mit einem türkisen Auswärtstrikot spielen müssen, aber bitte, so ins, keine Ahnung, wer das eingefädelt hat. Aber das trug er her wie einen Bootsfetzen und hat einen unheimlich gelangweilten
Und das hat dann einen Shitstorm, dein Posting hat einen Shitstorm ausgelöst.
Überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, die Leute haben alle sehr gelacht. Und ich habe dann gepostet, das also ist der Marko Arnautović und mir fällt eine wunderbare Bildlegende dazu ein. Ich gehe mal kurz putzen. Kurz wegen Türkis. Und dann habt ihr geschrieben, Mucha bezeichnet Arnautović als Putzfrau. Das Wort Putzfrau ist niemals gefallen. Aber lieber Marko Arnautović, bitte schießen Sie die Tore bei der Europameisterschaft. Ich schätze Sie, ich liebe Sie, ich habe Ihnen verziehen, dass Sie das Leben kaufen wollten von jemandem. Bitte hauen Sie mir nicht das nächste Mal wieder, dass ich Sie als Putzfrau bezeichnet habe. Ich habe das nicht getan. Das ist die Schuld von der Redaktion von diesem Mann.
Wir machen hier keine Fehler. Also abschließend, wir einigen uns drauf. Wir putzen die Franzosen, die Polen und die Niederländer bei der Euro. Marko Arnautović wird das machen. Ich sage danke für diesen kurzweiligen Wochenrückblick. Wünsche auch noch einen schönen Freitag und ich hoffe, wir sitzen wieder mal gemeinsam hier. War, glaube ich, hoffentlich auch für Sie, liebe Zuseher, sehr, sehr spannend und informativ und Spaß soll es ja auch machen.
Ich höre dich wieder auf Radio Austria
ab Montag.
Montag im Frühstück. Ab wie viel Uhr?
5 Uhr.